In 11 Monaten werden die Deutschen wieder den Bundestag wählen. Es wird aller Voraussicht nach das Ende der Ampelkoalition sein. Der grüne Vizekanzler Robert Habeck hat in seiner Amtszeit aber mehrere Projekte angestoßen, die diese Koalition überleben werden. Sie stehen bei Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin und vor Rügen. Die deutschen LNG-Terminals. An ihnen wird Flüssiggas angelandet. Damit wollte die Bundesregierung eine Energiekrise verhindern, die Winter durchgeheizt bekommen und die Gasspeicher füllen. Das ist gelungen. Aber zu welchem Preis? Das besprechen wir mit Professor Fritz Fahrenhold. Er war SPD-Umweltsenator in Hamburg, später unter anderem bei Shell und als Vorstandsvorsitzender eines Windkraftunternehmens tätig. Herr Fahrenhold, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Robert Habeck ist der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, das sagte Markus Söder vergangene Woche. Doch Habeck hat auch Fans, die ihm zugutehalten, die Deutschen vor der Energiekrise bewahrt zu haben. Wie sehen Sie seine Bilanz?
Nun, ich glaube schon, dass Markus Söder, dem ich sonst oft nicht zustimme, hier das richtig charakterisiert hat. Robert Habecks Ergebnis seiner Politik ist Wohlstandsverlust, Wettbewerbsfähigkeit, Verluste, abwandernde Industrie, Deindustrialisierung, das kennzeichnet seine Amtszeit.
Ist es ihm denn gelungen, das Pipeline-Gas aus Russland durch Flüssiggas aus anderen Ländern zu ersetzen?
Ja, das ist ihm gelungen. Das ist richtig. Allerdings zu einem sehr hohen Preis. Pipeline-Gas ist natürlich deutlich billiger als das Gas, was wir in den USA und Katar bekommen. Aber parallel dazu, und das muss man, glaube ich, in den Zusammenhang bringen, es geht gar nicht so sehr um russisches Pipeline-Gas, sondern es geht auch insbesondere um das Gas, was ja Kohlekraftwerke ersetzen soll. Wir haben ja Plan der Bundesregierung bis 2030, Ausstieg aus der Kohle, Ersatz durch 50 neue Gaskraftwerke. Und jetzt war natürlich noch zusätzlich die Beschränkung, nur eine Pipeline nach Russland war intakt, nachdem sie hochgesprengt worden ist. Und insofern muss man sich die Frage stellen, ist das eigentlich eine langfristig tragfähige Lösung? Sie ist teuer, aber, und das sagt uns ein amerikanischer Wissenschaftler, dessen Berechnung ich nachgerechnet habe, das Ganze bringt auch mehr CO2.
Das ist ein interessanter Punkt. Es geht um den US-Biochemiker Robert Howard und er befürchtet tatsächlich, dass LNG-Gas klimaschädlicher als Kohle sein könnte. Können Sie uns erklären, wie er zu dieser Annahme gekommen ist?
Nun, das ist deswegen so wichtig, weil wir ja mit diesem Gas angeblich die Kohlekraftwerke ersetzen wollen und das soll dann auch klimafreundlicher sein. Das ist aber leider nicht der Fall. Wenn man es nachrechnet, muss man eben sagen, Erdgas hat einen 30-mal höheren Treibhauseffekt als Kohlendioxid. Und auf dem Wege von der Förderung in Amerika, die im Übrigen nicht ganz so umweltfreundlich stattfindet, wie wir sie machen würden in Deutschland, aber in Deutschland ist ja Fracking verboten. Also wenn wir das machen würden, würden wir die Bohrlöcher nach Ausförderung verfüllen. Das ist in Amerika nicht der Fall. Das heißt, es gast da ruhig munter weiter in kleinen Mengen. Dann kommt natürlich Gas beim Umschlag am LNG-Terminal in den USA. Beim Umschlag, das nennt man Schlupf. Es geht immer ein bisschen Gas daneben, wenn man das umschlägt. Und dann muss man natürlich auch das Gas transportieren. Auch da wird natürlich CO2 frei über den Atlantik. Und wenn es dann wieder hier ankommt, hat es auch wieder eine kleine diffuse Emission. Und das summiert sich dann dazu, dass man sagen kann, ein Kohlekraftwerk macht ungefähr 800 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. So. Und wenn man das LNG im besten Fall über den Atlantik hinkriegen würde und nicht auch noch Diesel verbrennen würde, sondern das eigene LNG beim Transport, was man in der Zukunft machen will, dann kommt man auch auf 800 Gramm. Howard rechnet sogar für den heutigen Stand, wenn man sozusagen diesen Transport mit Diesel vornimmt, zu einer höheren Emission als ein Kohlekraftwerk. Und da fragt sich doch eigentlich jeder Bürger, was ist das denn? Wir geben viel Geld aus für mehr CO2. Da habe ich da irgendwas nicht verstanden. Warum müssen wir mehr Geld dafür ausgeben, damit wir mehr CO2 ausstoßen? Und das unter grüner Führung im Wirtschaftsministerium. Das ist kaum vermittelbar.
Auch die ARD hat im Mai 23 über LNG berichtet. In der Dokumentation LNG um jeden Preis ist von einer enormen Klimabelastung die Rede, von radioaktiven Abfällen und vergifteten Flüssen. Weiß die Bundesregierung von den Problemen mit LNG?
Nee, dass LNG in Amerika nicht ganz umweltfreundlich gefördert ist, das ist bekannt. Aber ARD und ZDF muss man natürlich auch immer den Hintergedanken dabei haben. Was sie natürlich wollen, ist das eigene Schiefergas, was sie ja fördern könnten, auch noch kaputt zu reden. Ich will es also ganz klar sagen, man kann Schiefergas fördern, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen. Man kann Schiefergas viel umweltfreundlicher als in den USA fördern. Nur es ist in Deutschland verboten. Und wir hätten ja einen Riesenschatz für die nächsten 30, 40 Jahre in der norddeutschen Tiefebene. Das will aber niemand. Deswegen nehmen wir das etwas umweltschädlicher gewonnene aus den USA und bezahlen es auch noch teuer, weil das eigene wäre natürlich deutlich billiger als das, was aus den USA kommt. Und zu allem Überdruss muss man sagen, ist das auch keine sehr belastbare Quelle, die wir da haben. Denn die Regierung Biden hat in den ersten Tagen ihrer Regierungszeit neue Felder für LNG verboten, auf öffentlichem Grund abzuteufen. Und jetzt vor einigen Tagen oder einigen Wochen hat sogar Biden verfügt, dass weitere LNG-Terminals für Deutschland und Europa nicht mehr gebaut werden sollen. Warum macht er das? Weil auch in Amerika Erdgas jetzt wieder ein bisschen teurer geworden ist und er will natürlich die Wahl nicht verlieren, beziehungsweise seine Stellvertreterin, Frau Harris. Und wenn die Gaspreise jetzt nach oben gehen, dann werden die Bürger ihn vielleicht weniger wählen und deswegen hat er einfach still verfügt, wir exportieren nichts mehr, denn dann wird es ja auch in den USA etwas billiger. Das heißt, wir haben einmal mehr CO2 durch diese Geschichte. Und wir haben uns zum Spielball amerikanischer Innenpolitik gemacht. Und die wirklich richtige Lösung, die ein Herr Habeck hätte machen müssen, wäre, die Kohlekraftwerke mit einer CO2-Abscheidung zu versehen. Das wäre deutlich billiger gewesen. Dann hätten wir allerdings grüne Kohlekraftwerke. Das will natürlich kein Grüner. Das wäre ja schrecklich, wenn wir umweltfreundliche Kohlekraftwerke hätten, die kein CO2 mehr abgeben. Diesen Weg ist er eben nicht gegangen, denn auch das ist in Deutschland verboten.
Jetzt ist Deutschland in der Situation, dass das Gas aus Russland, selbst wenn es auf Umwegen noch nach Deutschland kommt, nicht so fließt, wie es vorher geflossen ist. Bereits Angela Merkel sprach von einer Brückentechnologie und auch Robert Habeck hat es als Brückentechnologie jetzt erkannt und möchte weitere Gaskraftwerke bauen lassen. Das heißt, es wird weiter eine große Notwendigkeit an Gas geben. Welche Möglichkeiten hat man jetzt? Also doch wieder auf die Kohle gehen? Selber Fracking haben Sie gesagt, Putin um Gas bitten?
Ja, also das gibt genau die Alternativen. Einmal, das Fracking-Verbot in Deutschland muss weg. Wir haben einen Riesenschatz, wir können es umweltfreundlich fördern. Das ist die erste Möglichkeit, sich selber zu helfen und eigene Bodenschätze zu fördern. Die zweite Möglichkeit ist, die Kohlekraftwerke als Brückentechnologie zu benutzen und umweltfreundlich zu machen. Und deswegen glaube ich, dass beides aber nicht gemacht wird, auch nicht gewollt wird, werden wir natürlich auch an der Ecke weiter abhängig sein von den USA und von der Art und Weise, wie sie uns das Gas zuteilen und zu welchem Preis. Natürlich gibt es auch noch andere, Katar, Australien kann auch etwas liefern, aber der Weltmarkt an Gas ist wieder in Bewegung gekommen, die Preise steigen. Also im Ergebnis ist auch diese Erfolgsstory wegen ideologischer Verblendung, ja, weil man eigene Kohlekraftwerke nicht wollte, weil man eigenes Gas nicht wollte, ein Weg zur Wohlstandsminderung Deutschlands.
Sie sprechen sich also für Fracking aus. Ich muss zugeben, ich habe nicht das Gefühl, dass es darüber in Deutschland mal eine große Diskussion gab. Deswegen kann ich Ihnen auch nur entgegenhalten, was man so mitbekommen hat. Also, wir pressen Chemikalien in Gestein, damit sprengen wir das Gestein auf. Wo die Chemikalien dann landen, ob sie schädlich sind für Trinkwasser, das ist jetzt nicht genau klar. Und alles in allem ist es eine Risikotechnologie. Das ist so das, was man mitbekommen hat. Wie würden Sie dem entgegnen?
Ja, das ist aber leider die Sicht durch eine grüne Brille. Also zunächst mal liegt das Gas, was wir fördern wollen, nicht dort, wo das Grundwasser liegt. Das liegt in 100 bis 200 Metern, sondern in 1100 Meter Tiefe, sehr viel tiefer. Und natürlich muss man Wasser in diese Schichten pressen. mit hohem Druck, damit sie aus den entstehenden Rissen das Gas freigeben. Da braucht man keine giftigen Chemikalien mehr. Das ist auch das zweite Märchen, was immer benutzt wird. Und natürlich kann man Gas durch den Grundwasserleiter mit doppelwandigen Rohren sicher transportieren. Das machen wir schon seit zig Jahren. Ich meine, wir fördern auch normales Erdgas. Immer noch in der niedersächsischen Tiefebene, auch in großen Grundwassergebieten. Also das sind alles Dinge, die ein Land, das selbst zufrieden geworden ist und sich mit Technik nicht mehr so richtig befassen will, typisch für Deutschland, dass man sich mit diesen naturwissenschaftlichen Dingen nicht mehr auseinandersetzen will. Da gibt es Schlagworte, die werden bei ARD und ZDF 1:1 vom Grünen Parteitag transportiert in die Gehirne der Bevölkerung. Und damit ist Fracking eine ganz üble Methode. Es gibt nur eine Lösung in Deutschland, die technisch gewollt ist. Das sind Solardächer und Windkraftwerke.
Mir liegt hier eine Grafik vom Norddeutschen Rundfunk vor, die zeigt die Gasimporte nach Deutschland. Der LNG-Anteil ist tatsächlich sehr gering. Er lag vorgestern bei 212 Gigawattstunden, der Gesamtimport bei 2225 Gigawattstunden. Also ist LNG gar keine besonders relevante Größe derzeit?
Das ist richtig, der USA-Anteil ist relativ gering, immerhin aber trotzdem 10-30%, je nachdem, welchen Zeitraum Sie nehmen. Wir holen uns auch Gas aus Katar, wir holen uns aus Norwegen, das haben wir immer schon gemacht. Und die Rechnung, die für USA gemacht wird, gilt natürlich auch für das Flüssiggas aus Katar.
Die Befürchtung dahinter ist ja, die Bundesregierung hat für mehrere Milliarden Euro diese Flüssiggas-Terminals erstmal etabliert, beispielsweise 900 Millionen für eins davon. Die Verträge für entsprechende Schiffe laufen zum Teil bis ins Jahr 2043. Wird das eine Investitionsruine? Was meinen Sie, was ist die Zukunft dieses LNG-Gases?
Naja, es ist ja immer vernünftig, einen gewissen Anteil an Energie zu haben. Das ist ja am Ende ein Fehler auch von Merkel gewesen, sich ganz alleine auf 100% Import von einem Lieferanten, nämlich Russland, zu machen. Das war ja schon damals die Geheimwaffe, um ihren Ausstieg zu kaschieren. Ich meine, wir kriegen billiges Gas aus Russland und dann geht das. Und deswegen haben wir ja auch den Ausstieg erstmal gar nicht gemerkt. Wir haben nicht in den Strompreisen gemerkt, weil das billige Erdgas aus Russland teilweise die Stromerzeugung ersetzt hat, die Kernenergie, die geschlossenen Kernkraftwerke nicht mehr geliefert haben. Von Anfang an wäre es vernünftig gewesen zu sagen, okay, wir nehmen Pipeline-Gas aus Norwegen, wir nehmen natürlich auch LNG-Gas, wie andere Länder ja auch, in einem bestimmten Anteil, vielleicht 20-30%, was wir jetzt machen, ist 100%, und geraten ebenso wieder in neue Abhängigkeiten. Und man kann sich ja durchaus vorstellen, wenn es mal einen Friedensvertrag wieder gibt, wenn der Krieg aufgehört hat, wenn man zu Friedensgespräche hat und man wird auch mit Russland wieder nicht nur sprechen, sondern auch Geschäfte machen, dann wird auch die Frage einer Pipeline-Versorgung, einer teilweisen Pipeline-Versorgung aus Russland stattfinden.
Flüssiggas soll zum deutschen Energiemix beitragen, doch es gibt Zweifel an der Effizienz und an der Klimabilanz. Darüber sprachen wir mit Professor Fritz Fahrenhold, ehemaliger Umweltsenator von Hamburg, derzeit unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender des Kupferherstellers Aurubis. Herr Fahrenhold, vielen Dank.
Vielen Dank. Wiederhören.